Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgewünscht, dem Movie Break Zane Podcast. Heute wieder mit einer Spezialfolge unseres Recaps von Snowpiercer. Wir sind wieder eingestiegen, die vorletzte Fahrt und natürlich wieder an meiner Seite, der Stu. Hallo Stu.
Hallo zusammen.
Wir haben geschaut, Verlangen nach Blut. Wie fandest du die Folge?
Die beste Folge bislang. Es gab natürlich auch wieder hier so ein paar Sachen, wo ich sage, oh, Kinders, das war jetzt nicht so weise, was ihr gemacht habt. Aber ich habe das Gefühl, dass sie ist so dieses, ja, wir ernten, was wir sehen. Und wir sind ja jetzt durch viele Talfahrten gekommen. Und Folge 8 war ja schon recht gut. Und Folge 9 fand ich jetzt sogar noch ein bisschen besser.
Würde ich auch so sehen. Also ich war auch überrascht und es war auch spannend. Und ich habe ja meinen Lolometer, nenne ich es mal, bei Snowpiercer entwickelt.
Ja.
Und umso mehr Lols es in einer Folge gab, umso schlechter war die Folge. Und ich habe hier tatsächlich nur 2 Lols diesmal aufgeschrieben, die auch eher so, naja, Lols sind. Also von daher tatsächlich bisher die beste Folge.
Ich muss auch sagen, ich hatte wirklich nur eine Sache, wo ich wirklich sage so, Kopf trifft Tischkante. Und davon gab es, glaube ich, gerade in den ersten 5 Folgen wesentlich mehr.
Definitiv mehr, ja.
Was mir aber immer noch nicht gefällt, und das wird immer bleiben, ich mag die Prologe der Folgen nicht. Da schwafelt halt immer eine Figur, in dem Fall ist es jetzt Melanie, und dieses Geschwafel, das finde ich immer so ein bisschen zu prätentiös und ach, das geht mir immer ein bisschen auf den Senkel. Ich weiß gar nicht, wie es dir da geht.
Ich habe diesmal mich dabei erwischt, wie ich nur die Hälfte zugehört habe.
Ja.
Ich hab dann angefangen mit Notizen und so ein bisschen aufgeschrieben und dachte mir so, verdammt, was hat ihr sie jetzt in der zweiten Hälfte erzählt? Jetzt ist es weg. Genau, also uninteressant auch mittlerweile.
Einfach. Ja, also Melanie schwafelt halt davon, dass sie Wilfords Regeln halt abstreifen will.
Ja, genau.
Und sie ist währenddessen auch im Tail und wird halt mit den Tailies konfrontiert und sagt den Tailies halt ganz...
Aber ist sie ja nicht. Nee. Das habe ich auch erst gedacht. Ich war erst total verwirrt,
Okay. Wie
sie da jetzt in den Tail gekommen ist. Aber das ist nur ein, ich nenne es mal Zwischengefängnisdeck.
Ah, okay.
Oder so eine zwischen ich glaube zwischen der zweiten und dritten Klasse tatsächlich irgendwie irgendwo da.
Ja.
Und da haben die nur eingesperrt übergangsweise, die diese gefangen genommen haben.
Jedenfalls wird sie halt mit so ein paar Tailies konfrontiert und sie sagt ihnen dann, sie müssen mir nicht vergeben, denn natürlich ist die Meinung gegenüber Melanie bei den Tailies nicht gerade die beste, wahrscheinlicherweise.
Sie müssen mir nicht vergeben, aber ich gebe ihnen mein Tuch. Hier, bitteschön.
Ja. Ja, und das
ist. Das war übrigens der Enkel von der älteren Frau, die man später ganz kurz sieht, die ihren Enkel sucht.
Ja, in der Folge, also ich springe gleich mal vorweg. Es gibt so eine Phase in der Folge, die gefühlt nur daraus besteht, dass Layton Leuten sagt, dass ihr Familienmitglied tot ist.
Ja, genau, da kommen wir auch gleich zu.
Ja. Aber bleiben wir jetzt erstmal bei Melanie, denn nachdem wir den Prolog und den Vorspann, der übrigens immer sehr schön kurz ist, muss man sagen.
Ja.
Hinter uns gelassen hat, ja, werden wir Zeuge, dass es eine Hinrichtung gibt.
Ja, der letzte Papiermacher geht von uns.
Der letzte Papiermacher Walter wird hingerichtet durch die Eislunge. Was ist eine Eislunge, Thomas?
Naja, das ist quasi so eine Eisbucket-Challenge in der Lunge. Nur tödlich.
Aber for Charity. Nein, das ist halt ganz einfach. Die bekommen halt so eine Art Maske auf und dann wird halt die kalte Luft reingeleitet und dann stirbt man halt eben. Es hat mir ein bisschen leid, weil ich habe Walter lieb gewonnen. Vielleicht liegt es auch mal daran, weil ich da seinen Namen noch wusste.
Und es wird nie wieder Papier geben.
Ja, aber gut, es gibt ja auch kein Rindfleisch mehr, von daher.
Ja, ist auch egal, ne? Was ich mich ja gefragt habe, wenn sie diese Maske dann aufgesetzt haben, wie lange dauert das, bis man die wieder abziehen kann?
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Aber egal.
Aber eigentlich dachte ich mir auch, eigentlich könntest du ja einfach warten, bis der komplett zerfroren ist und einfach mal Hammer einmal draufhauen.
Oh, stimmt, das wäre einfacher, ja.
Und dann einmal die Scherben zusammenkehren. Ne?
Ja, aber wenn das dann nachher auftaut, ne? Boah.
Ja, stimmt auch wieder. Ja.
Aber machen wir mal blutig weiter. Es geht an die Front. Also man sieht nicht viel von der Front. Eigentlich sieht man die Front niemals.
Ja.
Aber es wird nur von der Front geredet.
Ja.
Wir kriegen erstmal einen Blick, wie es quasi auf der Front vom, ich nenne ihn mal Colonel, aber es ist Commander Gray.
Nolan Gray.
Genau, aussieht. Und der hat seinen Plan entwickelt und zwar mit Gas will er gegen diese einzelnen Abteile vorgehen. Einfach alle töten und dann so quasi Zug Stück für Stück nach hinten vorgehen.
Und was ich mich da wirklich frage, das ist dasselbe, wo ich mir auch denke, er ist ein bisschen doof und auch die erste Klasse ist doof. Das wird ja auch im Laufe der Folge auch thematisiert. Wenn ihr alle tötet, dann ist er ja auch des Todes geweiht.
Ja, das verstehen die aber scheinbar nicht. Aber die Vogels denken ja trotzdem, dass sie die intelligenten, intelligentesten Menschen dort auf dem Zug sind. Aber naja.
Ja, dann gibt's aber auch noch eine kurze Szene bei den Rebellen. Mhm. Und die Rebellen sind sich auch so ein bisschen uneinig, was sie jetzt machen sollen.
Genau, also es wird erwähnt, dass es 37 Tote gibt. Mhm. Ne? Und dann wird auch wieder die Front erwähnt, dass man sie halten soll und sowas alles. Und es gibt so ein bisschen Ratlosigkeit. Und das ist so die Sequenz, wo Layton dann auch hinkommt und bei dem kleinen Mädchen zum Beispiel, Winnie heißt sie.
Ja.
Ich mir gemerkt von vorhin, dass der Bruder tot ist. Und ja, ich weiß noch, wie der halbwegs aussieht, aber ich weiß nicht mehr, wann er gestorben ist und wo er gestorben ist.
Ja, ich weiß es auch nicht, aber das gehört mittlerweile zu No Snowpiece dazu, dass irgendeine Figur erwähnt wird, die irgendwie tot oder vermisst wird und man sich fragt so, wer?
Irgendwann in der zweiten Staffel erfahren wir wahrscheinlich dann auch, dass Snowpeter tot ist.
Oh nein, nicht Snowpeter.
zur Erinnerung, das war die Katze.
Gut, dann sind wir in der ersten Klasse zum ersten Mal in der Folge. Das würde ich das letzte Mal sein. Norden Gray erstattet Bericht und dann sehen wir, dass Javi, ich kriege den Namen nicht auf die Reihe.
Avi,
ne? Avi, ich nenne ihn einfach Avi. Tut mir leid, wenn es jetzt falsch ist, aber ich nenne ihn immer Avi. Ich habe es auch so aufgeschrieben, Avi. Also wie Havi, nur ohne H, so egal. Lebt.
Ich dachte erst, der heißt Fabienne.
Wir können ihn auch gerne Fapsel nennen. Und also er lebt, er ist bei der ersten Klasse und findet die Idee mit dem Gast jetzt nicht so knorke, wird aber relativ schnell mundtot gemacht. Denn wir erinnern uns, in der letzten Folge wurde er ja so ein bisschen aus dem Cockpit vertrieben von Bennett und ist ja in den Augen von Nolan und der ersten Klasse ja auch so eine Art, ja, Missetäter.
Mhm, genau. Gleichzeitig werden so ein paar Themen thematisiert, die jetzt anstehen, ne? Wie zum Beispiel die Hinrichtung für Melanie, ne? Wie die Machtübernahme ausgestaltet werden soll. Da gibt es ja zwei Strömungen, wie wir erfahren. Einmal Ruth und Commander Gray und einmal die Voglers. Und gleichzeitig natürlich die Problematik des Aufstands. Ne?
Ja, übrigens, die Voglers haben eine ganz tolle Idee, nämlich einfach alle abknallen, einfach alle töten. Man kann ja neue ausbilden.
Ja, das, oh, die sind so dumm, ne?
Die sind wirklich dumm. Und das Schlimme ist, die sind halt so dumm, dass es ja fast schon wieder komisch ist. Also, dass ich sie als Antagonisten auch gar nicht so richtig ernst nehmen kann.
Und lustigerweise, also, soll ich das schon mal vorwegnehmen? Also, wir verabschieden sie ja in der Folge.
Ja.
Und ich dachte mir am Anfang der Folge, boah, hoffentlich gehen die bald drauf. Und ich wurde erhört.
Ja, wobei, ich fand es ein bisschen, weiß nicht, die waren ja so solche Arschlöcher die ganze Zeit, dass es, glaube ich, für mich schon eine Art Genugtuung hätte gegeben, wenn sie ein bisschen, in Anführungszeichen, qualvoller sterben, weil die Helden haben ja einiges durchgemacht. Und wir haben die Folterszene gehabt von Josie. Wir haben jetzt in der Folge Walter gesehen, wie er ziemlich brachial umgebracht wird. Rebellen letzte Folge haben auch einiges einstecken müssen. Da fand ich das Ende der Vogel, ich meine, die werden sehr qualvoll sterben, aber da kommen wir gleich zu. Aber wir sehen es halt nicht.
Ja, aber da gibt es auch noch einen Moment, wo ich mir auch dachte, das hat er so nicht verdient, sondern eher anders. Aber da kommen wir noch zu.
Jetzt sind wir im Cockpit und Bennett hat Miles überführt via Videoaufzeichnung.
Genau, und schreit ihn an.
Und schreit ihn an. Ja.
Und setzt ihn in die Ecke. Er darf nichts mehr anfassen.
Genau.
Wenn man das mit Kindern so macht, ne?
Genau.
Und gleichzeitig fummelt er im Funkgerät rum.
Ja, er holt da irgendwie so ein Funkgerät raus. Und was er damit vorhat, das wissen wir noch nicht, aber das erklärt die Folge dann später.
Genau.
So, jetzt habe ich mir was aufgeschrieben. Ich weiß aber nicht, was es bedeutet. Und zwar eine Frage: Wer ist Mama Grande?
Naja, das ist die, was ich gerade vorhin meinte mit dem Enkel, die ihren Enkel
sucht. Ah, okay.
Und der Enkel ist der, der da verletzt von Melanie das Tuch bekommen hat. So meine Vermutung.
Okay.
Und das führt natürlich dann irgendwann wahrscheinlich in der nächsten Folge, wenn er wieder auf die alte Frau trifft, zu einer inneren Zerrissenheit. Dass er ihren Enkel auf den Gewissen hat.
Ja. Naja, und jetzt kommt, ich habe ja schon am Anfang dieses Podcasts gesagt, es gab nur eine Sache, wo ich halt wieder meine Stirn gegen die Tischkante klatschen wollte. Ja,
das war mein LOL der Folge.
Ja, und das kommt jetzt. Thomas, wie endet denn die letzte Folge?
Wir sehen einen Pike, der genüsslich Kuchen wegschnabuliert und aus der Kiste geholt wurde und einen finsteren Plan aushecken soll, wie man Layton übers Ohr hauen kann, sodass man die Rebellion stoppt.
Genau. Und jetzt ist es soweit. Nachdem Layton mit Mama Grande geredet hat, erblickt er plötzlich Pike. Und ich dachte mir so, okay.
Nee, mein erster Gedanke war, wie zum Teufel ist er da jetzt hingekommen?
Nee, das sind so Fragen, die stelle ich mir mittlerweile gar nicht mehr. Das ist ja, mein Gedanke war so, okay, ja, so eine Art Schläfer ist das jetzt, weißt du, der schleicht sich da so ein und versucht die Rebellion so von innen heraus, ne? Nee, ja. Macht er nicht. Er redet mit Layton und sagt ganz offen, hör mal, ich bin jetzt einer von der ersten Klasse und pass auf, die werden euch alle kalt machen und deswegen ergib dich, dann werden die anderen leben, nur du wirst exekutiert und alles ist gut. Und da muss ich sagen, wie faul ist das bitte? Ganz ehrlich.
Und das hätte Pike dafür nicht gebraucht.
Ja, vor allem dieser Darsteller, dieser Stephen Ogg, der hat auch so eine richtig geile Ausstrahlung. Da hätte man so viel draus machen können. Und die machen nichts draus. Der steht da und sagt Layton, ganz normal, so mit ganz normalem Ton, ja übrigens, ich bin jetzt bei denen, ne? Und hör mal, die haben halt mehr Waffen, die haben Gas und die werden euch alle umbringen. Deswegen meine Empfehlung an dich, ne, mach den William Wallace, ne, lass dich exekutieren und alles ist gut. Und dann denke ich mir so, ey, das hätte man so toll aufbauen können. Hätte man so viel spannendes Zeug. Da war ich, also das war wirklich der größte Moment dieser Folge, wo ich echt dachte so, Leute, ihr wollt mich mal wieder verarschen.
Ja. Aber zumindest war er ehrlich, weil er sagt nämlich, boah, die haben doch voll leckeren Kuchen vorne in der ersten Klasse und saubere Bettlaken. Also komm, Layton, gib auf, oder? Dann habe ich ein schönes Leben. Und vor allen Dingen, er sagt dann noch, was natürlich wieder auf unsere Essen in den letzten Folgen zu Sprachen kommt. Mhm. Die haben da so tolles Essen vorne, Layton. Hast du das mal probiert?
Ich hatte einen Apfel.
Und ich dachte, genau, ich hatte einen Apfel. Übrigens kommt noch ein Apfel in dieser Folge vor.
Mhm. Ja, also ich will ehrlich sein, nach dieser Pike-Sache war meine Laune wieder echt im Keller. Also wirklich im Keller.
Ja.
Da dachte ich echt so, nein, so geht das nicht, Leute. Das könnt ihr doch so nicht bringen. Aber dann hat die Folge sich wieder gefunden.
Erzählerisch dachte ich auch erst, es wird jetzt noch schlimmer, weil ja dann die Entscheidung ansteht, eine Stunde Zeit zu sagen, was jetzt eine Sache ist. Mhm. Ne? Und gleichzeitig soll er endlich zu Sarah gehen.
Ja.
Die ja seine Geliebte mehr oder weniger auf dem Gewissen hat. Eigentlich sogar mehr als nur weniger.
Mhm.
Und da natürlich dann auch endlich die Aussprache kommen soll, wegen einem gewissen Baby.
Ach ja, der war doch aus meiner Schwangerschaft, ne?
Mhm.
Ja, das habe ich komplett ignoriert und vergessen, weil ich ehrlich bin. Will ich ganz ehrlich sein, das habe ich komplett ignoriert. Ich habe hier als nächstes stehen, dass Avi immer noch die Gasidee des ersten Klasse mies findet und dass er jetzt aber beauftragt wird, das Cockpit zu hacken, nenne ich es mal.
Genau, er soll die Hauptsteuerung übernehmen oder sagt irgendwie, dass er die Hauptsteuerung übernimmt und deswegen da reinkommt. Ja.
Ach, und dann kommen wir schon zur nächsten Szene und die gute Seele des Snowpiercer ist wieder da. Henry Klimt, unser bärtiger Freund, unser
der Maskottchen. Letzte Australier.
Letzte Australier und für mich neben Snowpiercer die beste Figur der Serie, was das Charisma angeht und die Sympathien, ist halt dabei, gerade diese, ich nenne sie mal, die Erwachten zu untersuchen.
Ja.
Und dann gibt es ein weiteres Comeback, nämlich von einer Figur, die du war das letzte Folge oder vorletzte Folge, wo du gefragt hast, wo ist die eigentlich? Nämlich Strongboy. Strongboy ist zurück.
Genau, das ist nämlich derjenige, der dort, ich glaube, es ist Mandarin, also Chinesisch quasi, und ich war mir nicht sicher, ob er das ist, aber ich wurde jetzt bestätigt, das ist Strongboy, genau, und er hat immer noch seine kraftvollen Superreflexe und obwohl er jetzt eine andere Sprache spricht, ist er immer noch auf den Kampf vorbereitet.
Ja, und das kommt gut, denn
und sie brauchen eine Hose, hast du das verstanden? Wofür brauchen sie diese Hose?
Naja, weil er keine Hose anhatte.
Okay, das habe ich nicht mitbekommen.
Also das nehme ich mal an. Also
okay.
Allerdings finde ich es jetzt schade, weil ich hätte gerne einen Dr. Henry Klimt oder Klemmt da gesehen ohne Hose. Das fände ich echt nochmal.
Oh, stimmt.
Ja.
Vielleicht in der nächsten Folge.
Ja. Dann kommen
wir zu Snowpiercer, wo ist meine Hose?
Ja. Ich möchte einen Sitcom mit Snowpiercer und Henry.
Großartig.
Dann kommen wir zu Ruth, die dabei ist, Melanies Kabine zu durchsuchen und dann fällt ihr halt auf, so hey, da, so hat sie es also all die Zeit gedreichselt, dass man glaubt, dass Wilford noch existiert.
Genau.
Und Nolan Gray ist bei ihr und er macht ihr ein Angebot und zwar sagt ihr, dass sie beide den Zug beherrschen sollten.
Ja, und zwar durch politische Macht und militärische Macht. Ja, und danach gibt es dann endlich das, was wir eigentlich schon vor 2 Folgen sehen wollten, ne? Eine kurze leidenschaftliche Knutscherei.
Ja, mit den 2 unerotischsten Menschen, die jemals im Snowpiercer waren. Ja. Ne? Also, naja. Das war auch so ein Moment, wo ich dachte, okay, jetzt habt ihr da noch eine Partei drin. Ja. Also, dass sich sozusagen die erste Klasse nochmal gegenseitig zerfleischt. Warum nicht? Okay. Ich meine, ich wusste ja noch nicht, wie es jetzt enden wird für die erste Klasse.
Aber ich hatte auch nie das Gefühl, dass Ruth so Ambitionen hat, da jetzt tatsächlich Kontrolle auszuüben. Nee, also ja, sie wirklich. Wird so ein bisschen in diese Rolle gedrängt, aber sie wirkte für mich als Figur jetzt zu Anfang, weil sie auch immer der ersten Klasse so krass gedient hat.
Ja, so. Die ist halt so ein Wilford-Fangirl. Ja. Weißt du, so wie damals wenn bei irgendeiner Boygroup, wenn sich dann aufgelöst hat, immer die eine, die sagt, nein, das war nicht Robbys Schuld. Noch dem Motto. Ja. Und ich muss auch sagen, dass ich immer noch das Gefühl hatte, dass Nolan sie eigentlich nur benutzt. Ne? Mhm. Ja. Naja, das war's dann mit Nolan und Ruth erstmal. Und jetzt sind wir bei Melanie. Und sie wird abgeholt.
Genau, sie soll nämlich jetzt auch die Eislunge bekommen, hingerichtet werden.
Ja. Ich werde für sie beten.
Das passiert aber nicht.
Nein, es passiert nicht. Denn ich nenne es mal eine Art Netzwerk gibt es nämlich von so, ja, von Leuten, die die erste und zweite Klasse infiltriert haben. Und zu denen gehört auch Avi.
Ja.
Der sich da als Soldat versteckt, wo ich mir auch dachte, haben die den einfach aus der ersten Klasse weggehen lassen?
Ich musste auch wirklich 3-mal hingucken.
Ich habe die Szene wirklich 3-mal zurückgespult.
Ja, und ich dachte mir, ist er das jetzt? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Warum ist er da als Soldat? Wen hat er da getötet für? Seit wann tötet er Menschen? Also das war irgendwie alles so weird, aber es führt zumindest dazu, dass Melanie fliehen kann.
Ja, und dann finden wir auch schnell raus, wer hinter der Befreiung steckt, nämlich Jinju.
Was auch überraschend war.
In der letzten Folge war es ja noch so, dass es so ein bisschen aussah, dass Jinju, die ja mit Bess zusammen ist, die ja mittlerweile auch pro Rebellen ist, Probleme damit hat. Aber nein, sie ist auch auf Bess Seite, also auf der Rebellenseite. Die Frage ist jetzt, war sie es schon die ganze Zeit oder hat sie die Liebe zur Rebellen gemacht? Das ist eine Frage, die mir ziemlich egal ist, wenn ich ehrlich bin.
Aber so oder so haben die ein ziemlich starkes Kommunikationsproblem. Die sollten mal reden.
Genau. Weil das haben die schon ein paar Mal gemacht, aber immer so aneinander vorbei. Man hätte einfach mal sagen müssen, so, ich unterstütze die Rebellen. Weißt du was, Liebling? Ich auch, aber ich hab's nicht
gesagt. Ich auch. So. Oh. Ja. Vielleicht hätten sie auch Leben. Naja, egal. danach gibt es dieses schöne Gespräch zwischen Layton und Sarah.
Nee, warte, es gibt nur eine Sache, die erwähnenswert ist, nämlich Mel und Jinju reden.
Ach so.
Und Jinju sagt dann Melanie, sie soll nach vorne gehen, weil da hat sie Freunde. Aber Melanie verweigert das und geht stattdessen nach hinten. Ja, und schleicht dann erstmal durch den Zug und durch Lüftungsschächte. Und da kommt wieder mein altes Problem mit diesem Zug zutage, weil ich diese Proportion dieses Zuges einfach nicht erfassen kann.
Und Lüftungsschächte machen keinen Sinn, weil, wie wir gesehen haben, gibt es ja zwischen diesen einzelnen Waggons, die ja angekoppelt sind, ja so teilweise so Schächte, wo du durch musst.
Ja.
Ne? Wo kein Lüftungsschacht durchgeht, was ja Quatsch wäre, weil wenn er abgekoppelt ist, ist der Lüftungsschacht offen.
Ja.
Das bedeutet, aber egal. Egal.
Ja, gut.
Sie kommt auf jeden Fall nach hinten. Irgendwie.
Ja, irgendwie. Auch wieder in einem Mordstempo, aber dazu später mehr.
Und das beim Krabbeln.
Ja.
Layton und Sarah.
Ja, sie unterhalten sich und das Ergebnis dieser Unterhaltung ist, das Kämpfen ist auch nicht vorbei.
Mhm.
Und dann ist auch noch Bess dabei. Und da sagt Layton ihr ganz klar, hör mal, ich fand das ja echt ganz cool mit der Rebellion, aber ich fürchte, wir müssen aufgeben. Ich muss mich halt opfern, weil ansonsten werdet ihr alle sterben. Und Bess findet das nicht so geil.
Genau. Also sie fragt ja dann auch, was hat sich geändert? Was ist denn jetzt los mit dir und so? Weil er ja kurz vorher erfahren hat, dass er tatsächlich Vater wird mit Sarah. Und was bringt ihm ja auch natürlich ein riesen moralisches, emotionales Dilemma.
Ja.
Was ja auch kurzzeitig, also das hat die Folge auch ganz cool gemacht. Es gibt neben diesen ganz krassen Szenenwechsel, die ich mittlerweile hasse in dieser Serie, Durchaus mal diesmal Szenen, die ein bisschen länger, kontinuierlicher sind und tatsächlich den Figuren auch die Zeit gibt, Emotionen zu zeigen. Mhm. Ne? Das fand ich ganz cool.
Ja, ja, aber trotz der Beschwerde von Bess ändert sich Laytons Meinung nicht und er teilt Pike mit, dass er aufgibt. Und damit ist, habe ich das Gefühl, Pikes Aufgabe erfüllt.
Er lässt sich in die erste Klasse teleportieren?
Ja, wie gesagt, ich komme immer nicht drüber hinweg, dass man den Pike so aufbaut am Ende der achten Folge und dann so eine miese Tour da fährt. Naja, aber zu Pike vielleicht später mehr, weil es ist ja heute noch ein Teaser erschienen, aber dazu reden wir, da reden wir am Ende der Folge drüber, würde ich sagen. Mhm. Ja.
Also erste Klasse, Pike.
Wir sehen noch ganz kurz, wie Melanie weiter durch die Lüftungsschicht kriecht und dann, ich nehme an, in der dritten Klasse ist oder in so einem Gewächshaus. Ja, aber das kommt später erst, pardon. Also wir sehen weiter, dass Melanie da rumkriecht. So, und jetzt sind wir in der ersten Klasse.
Genau. Und dort sehen wir quasi, also zum einen erfahren wir, dass seit 16 Stunden Krieg herrscht. Mhm. Ne, also diese Zeitsprünge, also jetzt nicht, das ist ja kein extremer Zeitsprung. Aber davor macht die Serie ja so krasse, extreme Zeitsprünge, sodass du diesmal das Gefühl hast, so, okay, ich dachte, es wären jetzt mehrere Tage vergangen. Ja. Also diese Serie hat einfach ein Zeitproblem. Gleichzeitig erfahren wir, beziehungsweise sehen wir dann, dass die Voglers an die Macht wollen.
Ja, wobei, das fand ich interessant, LJ, oder wie ich es hier in den Notizen aufgeschrieben habe, Psycho, redet ja mit ihren Eltern und sagt den Eltern, Mama, Papa, ey, ganz ehrlich, wisst ihr, was voll die knorke Idee wäre, neben Augapfel lutschen, wenn ihr die neuen Bosse im Zug wärt? Das wird doch voll cool. Und dann sagen sich die Mama und Papa, oh, hast recht, Kind, ist eine geile Idee.
Genau, das ist die Sequenz, wo gesagt wird, das sind die beiden intelligentesten Personen, die er kennt in dem Zug.
Ja.
Mhm, genau, ja. Super. Und das war mein zweiter LOL der Folge, weil nachdem LJ da quasi ihren Psychoplan enthüllt und ihre Eltern auf sehr geniale Art und Weise manipuliert, sodass das niemand nachvollziehen kann, guckt sie in die Kamera.
Okay.
Weiß nicht, ist dir das aufgefallen?
Nee, gar nicht.
Wahrscheinlich nicht.
Nee,
gar nicht. Genau, also während sie quasi aufhört zu reden, guckt sie so ein bisschen so schelmisch und diabolisch und guckt gleichzeitig in die Kamera, in die vierte Wand, zu dem Zuschauer. Das fand ich ein bisschen irritierend.
Ja, wahrscheinlich habe ich nicht registriert, weil ich Angst vor meinen Augäpfel hatte.
Ja, weggelutscht.
Hm? Naja, dann kommen wir wieder zum Cockpit mal wieder. Und da möchte Miles wissen, warum die Maschine des Snowpiercers den Tail nicht besser versorgt. Denn der Brennstoff, also der Motor ist ja so eine Art Perpetuum mobile, also so ein ewig währender Motor. Warum der denn nicht einfach genutzt wird, um halt eben alles mit Strom und so zu versorgen? Und da sagt ihm halt Bennett, das Problem ist nicht der Motor, sondern das Drumherum, das Material. Und was sagt er so schön? Eines Tages werden wir alle sterben, weil irgendeine
ein Sechskant-Schraube oder sowas
Schraube steht, locker oder? Ist oder so.
Ja.
Das fand ich ganz interessant. Weil das
stimmt,
darüber habe ich mir auch noch nie solche Gedanken gemacht. Aber es stimmt. Ich meine, der Motor ist halt ewig und kann irgendwie alles, aber es ist drumherum.
Ja. Ja.
Das fand
ich meine, wenn so ein Bildschirm ausfällt, wenn so ein Computer abstürzt. Ne? Ja.
Aber dieses durchaus interessante Gespräch kann nicht fortgeführt werden, denn aus diesem alten Funkgerät erscheint plötzlich ein Funkspruch oder ist es nur ein Störgeräusch? Da bin ich mir unsicher.
Ein Störgeräusch. Ja.
Hat mich so ein bisschen an Walking Dead erinnert. Wenn da irgendwie im Funkgerät ein Störgeräusch kommt, wird dann auch immer angenommen, das ist irgendwas grandios Krasses. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie das jetzt auch hier vorhaben.
Mhm.
So. Und dann sehen wir wieder ein bisschen Krieg, ne? Denn alle Einheiten machen sich bereit, zur Front zu gehen.
Ja, wir sehen zwischendurch auch noch mal den letzten Australier und Strongboy, so ganz kurz, irgendwo hingehen.
Ja.
Also das passiert, glaube ich, jetzt, alle bewegen sich irgendwo hin.
Ja.
Und das macht doch durchaus Sinn, dass sie sich jetzt alle irgendwo hin bewegen. Das erfahren wir nämlich jetzt.
Ja, nachdem, wir sehen noch kurz, wie Melanie im Gewächshaus ankommt und dort von Laytons Männern festgenommen wird.
Genau. Und das alles verwüstet. Die Schweine.
Die Schweine.
Wer soll das dann wieder aufräumen, ey?
Ja, echt. Naja, Melanie verrät den Rebellen auf jeden Fall, wie sie siegen können.
Mhm.
Und zwar, ich versuche den Plan hinzubekommen. Also, man koppelt den Zug einmal vorn ab und einmal so mittig, sodass das Mittelteil so lose ist. Und dann macht man die Weichen so, dass das Mittelteil auf einer anderen Bahn landet. Und dann koppelt man die beiden Zugteile wieder zusammen.
Mhm.
So ist der Plan.
Genau.
Okay, gut.
Ja. Und das würde halt bedeuten, dass sie halt die komplette Armee oder alle Soldaten von Grey in den kalten Tod schicken.
Genau. Und Melanie sagt Leighton auch, dass sie die Kontrolle danach an ihn übergeben wird.
Mhm. Es soll ein neuer Weg geben.
Und genau.
Dieser neue Weg ist auch wirklich nochmal interessant, weil der bringt so ein paar coole Facetten noch in das Finale rein.
Ja, das stimmt. Und ja, Bess ist ein bisschen skeptisch, was das angeht. Also sie vertraut Melanie noch nicht so sehr. Alle anderen, hatte ich so das Gefühl, so, die denken sich halt, ja gut, was soll man anders machen, ne?
Genau, aber Bess sagt ja dann auch noch, wir haben eine Wahl, ne?
Ja. Und dann ist es soweit, dass Melanie Bennett anfunkt und ihm den Plan mitteilt.
Mhm.
Währenddessen unterhält sich Bess mit ihrem alten Chef, dem guten Roach, oder wie wir ihn liebevoll nennen, der Mittags-Martin.
Und das ist wirklich witzig gewesen, da musste ich lachen. Mhm. Weil wir haben jetzt schon mehrmals über ihn geredet und jedes Mal ist ja Roach quasi in seiner Pause,
ja,
oder möchte Pause machen,
ja,
oder geht zur Pause. Und was macht er, als wir diese Szene bekommen?
Pause?
Pause, das war so witzig. Er sitzt da tatsächlich mit seinem Brot und seinem Apfel und denkt sich so, ey Leute, chillt mal, ich mache jetzt erstmal Pause.
Er ist so ein bisschen wie ein Hobbit, ne?
Das ist ja wirklich geil.
Es gibt das Frühstück, das zweite Frühstück, der Vormittagsbrunch, den Mittagessen, Nachmittags.
Ich stell mir gerade so vor, wie die so diese Character Arcs geschrieben haben, ne? Mhm. Und dann so auf seine Leinwand geschrieben, Roach, hat eine Familie und macht gerne Pause.
Ja.
Hast du dir jetzt wirklich draufgeschrieben, er macht gerne Pause? Ja, das wird schon funktionieren.
Mhm. Das wird schon, keine Sorge, wir machen das schon. Ja.
Genau, das fand ich noch interessant. Er erzählt auch so ein bisschen, was jetzt passiert ist überall im Zug, nämlich Anarchie herrscht. Alles ist kaputt gemacht worden. Wir haben das ja in diesem Gewächshaus auch gesehen.
Mhm.
Das könnte noch zu einem sehr, sehr starken Problem führen.
Ja. So, dann sind wir wieder in der ersten Klasse und dann sehen wir die Lehrerin, nämlich die heißt Mrs. Gillett.
Aber erst haben wir die Rede von Ruth.
Achso, ja, stimmt. Ruth macht eine Durchsage. Ja, Ruth macht eine Durchsage, dankeschön.
Genau.
Und dann sehen wir halt in der ersten Klasse, wie Mrs. Gillett, das ist die Lehrerin, die ja bereits Miles geholfen hat.
Mhm.
Also ist halt klar, dass sie einer der Rebellen ist und redet da mit einem Mann, der, helft mir weiter, noch nie zuvor zu sehen war.
Nein, der war, glaube ich, ne. Ich glaube, er war noch nie zu sehen.
Okay. Und sie reden halt relativ klar darüber, dass, also was heißt so, sie versuchen unauffällig darüber zu reden, dass sie sich der Rebellion anschließen wollen. Wo ich mir immer dachte, Gott, könnt ihr froh sein, dass das anscheinend keiner gehört hat, denn noch auffälliger kann man es nicht machen.
Also ich würde mir denken, wenn ich dieses Gespräch gehört hätte, warum zum Teufel reden die jetzt über ihre Kinder in dieser Situation, über Nachhilfe?
Ja.
Die haben doch was geplant.
Ja. Und sie übergibt ihm eine Pistole. Und da dachte ich mir schon, oh, okay, also die erste Klasse ist nicht komplett degeneriert und doof.
Ja. Da gibt's auch und ich dachte mir, genau, und ich dachte mir, hört doch mal auf mit den Pistolen. Seid ihr denn alle bescheuert? Aber na gut, wenn sie alle sterben wollen.
Ja. Aber zumindest diese Pistole führte bislang noch zu nichts.
Nee.
Und sie ist auch rückblickend jetzt, wenn man die Folge im Ganzen betrachtet, auch eher nutzlos. Aber wer weiß,
ja,
was noch kommt. Ja, und dann sind wir wieder bei den Rebellen. Boah, dieses, ganz ehrlich, weißt du, was ich nicht mehr missen werde, wenn es hier vorbei ist? Dieses ewige 30 Sekunden hier, 30 Sekunden
ja,
da.
Ja, das genau. Ist, das ist anstrengend auch.
Es ist wirklich anstrengend. Vor allem, wenn ich dann Notizen mache. Wir sind wieder bei den Rebellen und Mel entfernt sich do-it-yourself ihren Chip aus der Hand und übergibt ihn Leighton, damit dieser halt ungestört nach vorne kommt.
Ja.
Und dann trifft Roach zusammen mit Beth auch auf Mel und Layton. Und ja, Roach ist dabei.
Hat aber nochmal einen richtig coolen Dialog, ehrlich gesagt, der auch irgendwie witzig ist. Weil er möchte nochmal hören, wie dieser Plan funktioniert. Und dass es ja quasi wahnwitzig ist und das so viel schief gehen kann. Mhm. Und er wollte es aber nur nochmal gesagt haben.
Ich glaube, was er eigentlich sagen wollte, ja, Hauptsache um 3 ist Schluss, weil dann habe ich Pause.
Stimmt.
So. Und dann öffnen die Rebellen die versiegelte Tür, die sie in der letzten Folge mit Schweißbrennern zugemacht haben.
Mhm. Die Front übrigens.
Die Front, genau, das ist die Front.
Ich wollte es nur mal gesagt haben. Ne?
Ja, ja, in so einem Zug muss man halt anders denken. Ne? Also, wobei ganz ehrlich, so wie die den Zug teilweise inszenieren, hätte es mich auch nicht gewundert, wenn die da irgendwo Schützengräben hätten.
Oh, das wäre lustig gewesen.
Ja. So, dann wird nochmal gesagt, dass Mel das dieses Manöver jetzt durchführt zusammen mit Bennett und dass Layton halt dann per Hand diese beiden Zugteile wieder verbinden muss und ihm bleiben dafür 3 Minuten.
Genau.
Und dann bekommt man noch so eine schicke Uhr, wo ich mir auch denke, holla, schicke Uhr, sowas gibt's bei euch? Krass.
Die letzte digitale Uhr der Welt.
Ja. Ja. So, und dann sind wir wieder in der Schule und Roach übergibt Layton Nolan an die Voglers und Gray. Und die Voglers wollen dann erstmal ein Bild machen mit Layton mit so einem weißen Tischtuch als weiße Fahne.
Ja, ich meine, was macht man denn, wenn man den Feind zur Kapitulation gezwungen hat? Erstmal ein paar schicke Fotos.
Erstmal ein paar schicke Fotos und ihn dann dazu bringen, dass er diese Kapitulation unterschreibt, wo ich mir auch dachte, so, jetzt mal ganz ehrlich, wenn er es unterschreibt, was soll denn das? Also.
Ja, das ist für die Nachwelt.
Ja, naja, auf jeden Fall, Layton übersteht diese, ja, soll ich sagen, diese Respektlosigkeit und dann springen wir kurz ins Cockpit und sehen, dass Miles und Bennett gemeinsam arbeiten. Ja, warum auch nicht? Alles andere hätte auch keinen Sinn ergeben jetzt, ne?
Es fällt übrigens noch ein relativ cooler Dialog, und zwar, okay, dass Layton aus dem Schleim gekrochen ist und ihnen zur Wahrheit verholfen hat, also den Voglers. Ja. Ich habe mich zwar gefragt, welche Wahrheit, aber es war okay.
Die Voglers kennen nur eine Wahrheit, das heißt, Augapfellutschen macht Spaß. Übrigens,
das war das wahrscheinlich.
Übrigens, wichtig zu erwähnen ist, dass LJ nicht dabei ist.
Genau. Die hat sich nämlich gedacht, so, macht's gut, ihr Trottel.
Macht's gut, ihr Trottel.
Ich mach jetzt immer vorne alleine weiter.
Ja, Nolan will jedenfalls jetzt, dass, also wir sind wieder in der Schule und Nolan will, dass Layton die Kapitulation unterschreibt. Die Voglers wollen aber Nolan so ein bisschen außen vor lassen, was schon so symbolisiert, dass sie halt schon versuchen, ihre Machtposition zu sichern. Und man sieht sehr deutlich an Nolans Gesichtsausdruck, dass er weiß, was sie vorhaben. Und das war ja der Moment, genau, wo ich dachte, okay, interner Beef in der ersten Klasse.
Ja. Da geht's bald ab, genau.
Da geht's bald ab. Aber zuerst wird Layton halt weggebracht mit Nolan. Mhm. Und der lässt erstmal seine Soldaten Spalier antreten und dann dürfen sie erstmal Layton ein bisschen verprügeln.
Genau, so ein kleiner Spießrutenlauf, ne? Ich meine, tut ja auch gut am frühen Morgen, ne?
Ja, das stimmt. Ja, und dann, was jetzt? Dann muss Nolan Gray feststellen, dass Roach doch nicht in seinem Team ist, sondern dass er Team Layton ist und dass er eine Waffe hat.
Und erste Regel, wenn man eine Pistole in der Hand hat, ne? Stell dich nicht 10 Zentimeter vor deinen Feind hin.
Ja, und vor allem guck, während du ihn mit der Waffe, du rufst dich einfach nicht in längerer Zeit nach oben oder zur Seite.
Also wirklich, Mann, Mann, Mann.
Aber bevor Nolan Roach die Waffe entreißen kann, schafft es Layton, sich aber zu entfesseln. Und zwar kann sich Nolan wehren, aber es kommt zu einem Kampf. Und währenddessen entkoppelt Melanie die Waggons.
Genau.
Und ja, es kommt zu einem Kampf. Und ich habe nicht gesehen. Doch, warte. Dann kommt dieser Deus Ex Machina-Moment.
Genau, also Gray setzt sich quasi durch, hat beide wieder unter Kontrolle mit seinen beiden Soldaten, die da sind.
Und jetzt hat, das hat mich so ein bisschen an Game of Thrones erinnert, ja, wo bei Game of Thrones plötzlich Daenerys mit ihrem Drachen kam. Wer kam hier? Strong Boy.
Indem er einfach springt.
Ja, er springt einfach mal.
Hätte ich mir auch ein bisschen mehr erwartet. Aber er springt einfach und Gray ist K.O., liegt auf dem Boden. Und damit sollen die dann wiederum nach vorne laufen. Mhm. Also er sagt dann auch, dass Roach, der ebenfalls K.O. gegangen ist, mit denen nach vorne soll. Und Layton gleichzeitig sucht halt dieses J. Ja, das habe ich mir zumindest halbwegs gemerkt, mhm. Dass er diese Entkopplungsstation da hat, wo er dann die Wagen loskoppeln soll und geht dann hoch.
Ja, ja. Und dann, ja, entdeckt Layton leider, dass da eine Art Gefängniszelle ist. Mhm. Mit lauter Leuten, die er kennt.
Die wir zum Anfang gesehen haben.
Genau. Und er versucht, sie noch zu retten. Er schafft es aber nicht, weil er keinen Schlüssel hat. Und dann muss er sie leider opfern, was ihm sehr schwer fällt. Übrigens, währenddessen sehen wir immer wieder so hin und her geschnitten zur Schule, wo die Vogtas erkennen, in welcher misslichen Lage sie sind.
Sie aber nichts tun, nicht weglaufen.
Nein, nein. Ich meine, wo sollen sie auch hin? Ne? Ja, und dann opfert er leider seine eigenen Männer und es fällt ihm sehr schwer. Und das Manöver gelingt aber, sodass die Züge wieder, also die Waggons wieder vereinigt werden.
Genau, ich möchte gerne noch über diese Szene reden, ehrlich gesagt.
Okay, bitte.
Weil das ist wirklich eine großartige Sequenz, die da gezeigt wird. Weil wir haben ja vorher von Melanie erfahren, dass sie einen neuen Weg anstrebt, mhm. ne? Und Layton das Zepter in die Hand gibt. Gibt ihn aber gleichzeitig mit auf den Weg, dass Entscheidungen manchmal schwer wiegen. Und wir kennen diesen Spruch, die Krone wiegt schwer auf dem Haupt des Königs. Und das bedeutet natürlich auch, dass man unliebsame Entscheidungen treffen muss, die eventuell auch gerade in so einer apokalyptischen Situation zum Tod einiger führen. Ja. Und die Entscheidung hat er hier tatsächlich. Ja. Ne? Also was macht er? Entweder er koppelt den Zug ab und tötet einige seiner Freunde und der Thales, oder er opfert den ganzen Zug. Und er hat auch gar keine Möglichkeit, das anders zu machen. Er versucht es zwar, und schlägt die eine Wache K.O., die ihren Schlüssel aber scheinbar irgendwo im Popoloch versteckt hat. Und findet den Schlüssel nicht und kann die Leute nicht befreien. Und bekommt deswegen, also das war für mich auch wirklich ein tiefer emotionaler Moment, der da stattfindet. Der auch diese Figur des Layton nochmal wirklich nach vorne pusht. Das hat mir gefallen.
Ja, wo ich mich gefragt habe, aber er wollte doch auch mal aufgreifen, wenn er mal Kannibale war, oder? Egal.
Ja, nee, stimmt, aber, er hätte noch einen mitnehmen können. Hier, gib mir noch deinen Arm, ich brauche noch was zu essen.
Ja. Nee, also ich gebe dir da vollkommen recht, das war eine richtig gute Szene und auch sehr gut gespielt von diesem David Dix. Und was ich auch schön fand, bislang endete hier jede Folge mit so einer Art Cliffhanger. In dem Fall nicht. In dem Fall sehen wir nur, wie Melanie und Layton sich so Angesicht und Ansicht gegenüberstehen und er jetzt versteht, warum Melanie das gemacht hat. Und Melanie sagt jetzt so, sie haben den Zug, Layton. Damit geht die Folge zu Ende. Ich habe nur ein Problem.
Ja, diese Gleistechnik, die ist auf jeden Fall nicht von der Deutschen Bahn entwickelt worden.
Das meinte ich nicht. ja, Melanie hat auch viele Opfer bringen müssen und auch viele Sachen gemacht, die sie nicht machen wollte. Ich finde, das rechtfertigt aber immer noch nicht ihre Folteraktion. Ich finde, da hätte es andere Wege gegeben, das zu lösen.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, es hätte schon viel, viel mehr andere Wege vorher geben können.
Genau. Deswegen, ich hatte so das Gefühl, dass die Serie mir das jetzt so darstellt, so okay, Melanie ist halt doch eine Gute. Sie konnte halt nur nicht anders. Ja, und Layton ist genauso. Ich habe auch kein Mitleid, denn sie hat halt einfach Sachen gemacht, wo ich sage, hätte man anders lösen können.
Ja.
Ja. Nichtsdestotrotz, schönes Ende, weil kein Cliffhanger. Und ich bin auch auf die finale Staffel der ersten Folge gespannt. Und ja, vielleicht habt ihr es mitbekommen, aber Netflix hat die finale Folge schon veröffentlicht. Ja. Das haben wir beide aber erfahren, eine halbe Stunde bevor wir den Podcast hier aufnehmen.
Ich habe es erfahren, als ich die Folge zu Ende geguckt habe vorhin.
Ja.
Und ich dachte so, nächste Folge? Was macht Netflix jetzt?
Ja,
okay.
Wir haben ja im Vorfeld schon mal recherchiert, wann die Ausstrahlungstermine sind. Nochmal zur Erinnerung, das ist ja keine originale Netflix-Produktion.
Genau.
Das ist ja eine Serie von TNT in den USA, die Netflix eingekauft hat. Und ich glaube einfach, dass TNT die Ausstrahlung irgendwie ein bisschen geändert hat, sodass sie jetzt eben jetzt die letzten beiden Folgen auf einen Schlag veröffentlicht haben. Und wir hätten gerne jetzt auch die letzte Folge hier noch besprochen. De facto war es aber zeitlich nicht möglich. Das heißt, wir werden die finale Folge definitiv noch machen. Vielleicht erst in einer Woche, vielleicht in 2, 3 Tagen, wir wissen es doch nicht. Aber wir wurden davon so ein bisschen überrumpelt, wenn wir ehrlich sind. Ne?
Überrollt, richtig.
Überrollt, ja.
Übrigens nochmal ganz kurze Gedanken zum Schlussakt.
Ja.
Wir haben ja jetzt, die Vogler sind weg, die Soldaten sind weg. Und wir haben Commander Gray, der unten K.O. in seinen Tod schwimmert, keine Ahnung. Also quasi erfriert. Und das hat er nicht verdient. Er hat einen grausamen Tod verdient und nicht sowas. Aber egal. Was mir viel wichtiger ist, der Zug hat keine Schule mehr.
Naja, der hat auch kein Papier mehr, also was soll's.
Ja, stimmt. Okay, ja, das macht Sinn.
Wollen wir noch mal kurz ein bisschen über den Teaser reden, der heute erschienen ist?
Ja, sehr gerne, ja.
Also es ist jetzt ein bisschen blöd, weil das ist halt der Teaser zur 2. Staffel. Das heißt, der wurde am Ende der letzten Folge gezeigt. Aber okay, deswegen, ich mache einfach mal Spoiler jetzt hier. Zuerst einmal muss ich uns loben, Thomas, denn wir haben richtig gerätselt. Und zwar war ja bekannt gewesen, es wurde ja bereits vor längerer Zeit bekannt gegeben, dass Staffel 2 definitiv kommt und dass Sean Bean eine wichtige Rolle spielt. Und wir haben schon, glaube ich, bei der ersten Folge gesagt, der wird Wilford sein.
Ja.
Und siehe da, er ist Wilford. Und das finde ich ganz interessant. Vor allem, wie sie es erklären, dass er überlebt hat, denn laut Melanie hat sie ihn ja einfach bei der Abfahrt einfach links am Wegesrand stehen lassen. Na, mal gucken.
Genau, aber wie wir in dem Teaser sehen, gibt es scheinbar doch noch einen zweiten Zug.
Ja.
Und dieser zweite Zug kommt endlich von hinten angefahren und sagt mal Hallo.
Ja, das wird spannend, hoffe ich. Wobei, das können wir auch schon mal sagen, Thomas und ich haben uns darauf geeinigt, wir werden keinen Recap zur 2. Staffel machen.
Ja, es tut uns leid.
Denn so gut diese und die letzte Folge waren, so negativ waren alle anderen Folgen bislang. Und also ich glaube, wir werden schon die 2. Staffel mal reingucken.
Und vielleicht allein wegen Sean Bean, genau, also das werde ich schon tun.
Genau. Ja. Und vielleicht werden wir auch komplett gucken, aber wir werden keine Recaps mehr machen, aber wir werden dafür andere Serien recappen.
Das ist und vielleicht kommt es dann, wenn wir das tatsächlich beide gucken, dann in eine abgewünscht Folge.
Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Aber diese Recaps müssen nicht sein. Wir hatten uns da auch ein bisschen was anderes vorgestellt, wenn wir ehrlich sind.
Ja.
Übrigens, was auch interessant ist, in diesem Teaser zur 2. Staffel sieht man noch ein paar Figuren. Also wir sehen, dass Root oder Root noch dabei ist. Wir sehen auch Pike, dass er auch noch dabei ist. Aber ich habe Nolan nicht gesehen. Und jetzt frage ich mich, ist Wilford vielleicht der Schurke? Weil ich glaube, dass diese Serie durchaus einen Schurken braucht. Weil die Vogler sind weg. Nolan ist weg, so wie es aussieht.
Ja.
Root ist jetzt von der Bedrohung her jetzt auch eher so suboptimal. Und das war's.
Ja, ich meine, so auch wie er schon im Teaser auftaucht und angekündigt wird und wie er auch aussieht, ne?
Ja.
Und wie dieser Zug da auch gezeigt wird in dieser ganz kleinen Sequenz, dieser zweite. Ich glaube schon, dass er derjenige ist, die jetzt dann quasi der Hauptantagonist ist.
Ja. Ja, ich bin gespannt.
In freudiger Erwartung auf die Serie.
In freudiger Erwartung. Okay.
Ja, dann wären wir durch.
Wären wir durch. Ich glaube, es ist der kürzeste Recap bislang, oder?
Ja, fast.
Fast, okay. Gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören.
Gut, nein. Ganz kurze Fazit nochmal. Also wie gesagt, beste Folge bisher,
ja.
Weil sie einfach sehr stimmig ist, an vielen Stellen sich doch ein bisschen mehr Zeit nimmt und auch erzählerisch auch wieder Gas gibt, so wie die letzte Folge schon und nicht so viel Geplänkel macht. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich habe schon gesehen, dass die 2. finale Folge jetzt, also das Finale an sich, sogar die bestbewerteste Folge ist. Also ich bin gespannt. Und ob man vielleicht nicht doch am Finale sagt, so, ach, jetzt freue ich mich dann doch ein bisschen auf die 2. Staffel, aber mal gucken.
Ja.
Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Kommentiert wieder fleißig. Hier auch Grüße an Koschman. Koschman, ne?
Koschman.
Genau. Und vielen Dank über das fleißige Kommentieren. Das ist super. Das macht uns Spaß. Für den Rest kommentiert ebenfalls. Ansonsten verbreitet die Kunde. Sprecht über unseren Podcast, teilt ihn bei Instagram, Twitter und sonst wo. Und hört auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn wir dann das Finale von Snowpiercer besprechen. Macht's gut.
Ich sag auch nochmal Tschüss und Koshman, du bist der Beste. Du dürftest meinen Augapfel lutschen. Tschüss.